Guten Abend, liebe Geschwister, liebe Besucher. Ich grüße euch alle ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus zu dieser Bibelstunde, zu diesem Mittwochabend. Schön, dass du eingeschaltet hast, um gemeinsam in Gottes Wort zu schauen, gemeinsam sein Reden zu hören und verändert zu werden in sein Ebenbild. Wir werden heute fortfahren mit unserem Studium im 1. Timotheusbrief. Und im Anschluss dieser Bibelstunde werde ich noch einige Worte bezüglich dem Fasttag sagen, den wir morgen als Gemeinde haben werden. Aber zunächst lasst uns gemeinsam den 1. Timotheusbrief aufschlagen. Wir befinden uns mittlerweile im 4. Kapitel, in der Mitte des 4. Kapitels. Und heute werden wir uns gemeinsam die Verse 6 bis 8 anschauen. 6 bis 8. 1. Timotheus 4, die Verse 6 bis 8. Dort schreibt Paulus an Timotheus, an einen jungen Bruder, an einen jungen Christen: Wenn du dies den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein, auferzogen durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der du genau gefolgt bist. Die ungöttlichen und altweibischen Fabeln aber weise ab. Übe dich aber zu Gottseligkeit, denn die leibliche Übung ist zu wenigem nützlich. Die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen nützlich, da sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Lass uns noch gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, du hast Worte des ewigen Lebens. Und dein Wort, o Herr, ist unseres Fußes Leuchte. Dein Wort führt uns zum ewigen Leben. Dein Wort hat ewiges Leben. Und dein Wort wird uns auch heute Abend neu ausrichten auf das Ziel, das wir anstreben, nämlich deine Ehre, deine Herrlichkeit, deinen Ruhm und letztendlich einst bei dir zu sein. Hilf uns heute Abend durch dieses Wort, welches wir betrachten werden, zu lernen, wie wir leben können in dieser Welt. Zu lernen, was du von uns willst, zu lernen, wofür es sich lohnt zu leben, dass du dadurch verherrlicht wirst. Öffne meinen Mund, lege deine Worte auf meine Lippen und öffne unsere Herzen, dass wir dein Reden hören und auch handeln können. Amen. Der erste Brief, den Paulus an Timotheus geschrieben hat, wurde aus dem Grund geschrieben, um Timotheus aufzuzeigen, wie er sich in der Gemeinde Gottes, im Haus Gottes verhalten soll. Nicht nur er, sondern im Allgemeinen, was die Gemeinde tun soll, wenn sie sich versammelt, wie die Gemeinde Gottes aussehen soll. Der Grund, wieso Paulus dies an Timotheus schreibt, ist der, dass Männer in der Gemeinde in Ephesus angefangen haben, das Evangelium von Jesus Christus zu verdrehen, die Wahrheit in Lüge zu vertauschen und eine falsche Lehre in die Gemeinde hineinzubringen. Und durch diese falsche Lehre wurde die gesamte Ordnung in der Gemeinde verschoben, durcheinandergebracht und entstellt. Und diese Unordnung versucht Paulus durch diesen Brief wieder in Ordnung zu bringen. Es ist schon eine Weile her, dass wir uns den Timotheusbrief angeschaut haben, deswegen will ich ganz kurz einige Hintergrundinformationen und einige Kontextinformationen weitergeben. In Kapitel 1 richtet Paulus seinen jungen Bruder Timotheus nochmals darauf aus: Wieso habe ich dich in Ephesus alleine gelassen? Damit du diesen falschen Lehrern gebietest, keine falschen Lehren zu verbreiten, in Kapitel 1, Vers 3. Damit du das wahre Evangelium von Jesus Christus verkündigst. Damit du, wenn es nötig ist, auch diese falschen Lehrer aus der Gemeinde ausschließt. Dass du alles daran setzt, Ordnung in der Gemeinde wiederherzustellen. Das war das Ziel, weshalb ich dich in Ephesus zurückgelassen habe, mein lieber Timotheus. Und dann erklärt Paulus, wie denn diese falsche Lehre aussah. Und dann zeigt er wiederum auf, wie das Evangelium von Jesus Christus aussieht, dass Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, um für Sünder zu sterben, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und ab Kapitel 2 beginnt er dann, die Struktur und die Ordnung der Gemeinde wieder in Ordnung zu bringen, indem er aufzeigt, was die Gemeinde tun soll, wenn sie zusammenkommt. dass sie in erster Linie beten sollen. Paulus zeigt auf, wie das Verhalten von Männern und von Frauen in der Gemeinde aussehen soll. Dann spricht er die Ältesten an, wie der Charakter eines Ältesten aussehen soll, dann die eines Diakons. Und dann in Kapitel 3, Verse 14 bis 16, haben wir uns in den letzten Bibelstunden gesehen, weshalb es so wichtig ist, dass sich die Gemeinde Jesu Christi nach biblischen Maßstäben orientiert. Weshalb es so wichtig ist, dass wir als Christen, als Leib Christi, uns nach der Bibel orientieren und nicht nach philosophischen Denkweisen der Welt oder sonstigen Dingen. Weil die Gemeinde ist das Haus Gottes, die Versammlung des lebendigen Gottes. Die Gemeinde gehört Gott und er hat sie teuer erkauft durch das Blut seines Sohnes. Deswegen müssen wir uns nach dem richten, was Gott, der Urheber und der Inhaber der Gemeinde, für die Gemeinde vorgesehen hat. Und weil wir als Gemeinde die Grundfeste, das Fundament und der Pfeiler der Wahrheit sind, wir repräsentieren das Evangelium in dem, wie wir leben oder in dem und auch in dem, was wir verkündigen. Und das Evangelium ist nichts anderes als die Person und das Werk Jesu Christi. Und die falschen Lehrer aber verdrehten diese Wahrheit und sie verführten einige Christen in Ephesus, dass diese Christen vom Glauben abgefallen sind. Kapitel 4, Vers 1, das haben wir in der letzten Bibelstunde ausführlich untersucht, was es heißt, dass ein Christ vom Glauben abfällt. Was es heißt, dass ein Mensch, der sich zum Glauben bekennt, doch wieder abirren und abfallen kann. Diese falschen Lehrer lehrten Dinge, die Gott geschaffen hat für uns, dass wir sie genießen, dass wir sie dankbar in Anspruch nehmen können, dass wir diese Dinge nicht annehmen können, das lehrten diese falschen Lehrer. Und sie lehrten eine Art Werksgerechtigkeit, dass wir aus dem Gesetz, aus dem Halten einiger Dinge und aus dem Enthalten anderer Dinge vor Gott gerecht werden können. Und Paulus sagt hier zu Timotheus, dass wir aus Gnade allein gerettet sind. Diese Lehre kommt direkt von den Dämonen, lehrt Paulus in Kapitel 4, Vers 1. Nun, die Gemeinde in Ephesus stand also in einer großen Gefahr, von dem lebendigen Gott abzufallen. Und hier stellt sich die wichtige Frage, was kann Paulus tun, um diese Bewegung aufzuhalten? Was kann Paulus tun, dass die Gemeinde nicht vollkommen auf Irrwegen gerät? Was kann Paulus tun? Nun, Paulus weiß, dass er mit Geboten oder mit Verboten nicht weit kommen wird, wenn er Dinge gebietet oder Dinge verbietet. Paulus weiß ganz genau, das Einzige, was dieser Irrlehre Einhalt gebieten kann, ist das Evangelium von Jesus Christus, indem er die Wahrheit verkündigt, indem Timotheus an der Wahrheit festhält und diese Wahrheit verkündigt. Und deswegen spricht er hier auch, nachdem er über diese falschen Lehre in Kapitel 4, Verse 1 bis 5 geredet hat, zu Timotheus und sagt zu ihm, wenn du dies den Brüdern vorstellst, in Kapitel 4, Vers 6, so wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein. Wenn Timotheus im Gegensatz zu den falschen Lehrern das wahre Evangelium predigt, wird er ein guter Diener Christi Jesu sein. Die falschen Lehrer sind Lügner, sie sind böse Arbeiter, wie wir zuvor schon gesehen haben. Doch Timotheus soll sich als ein guter Diener Christi Jesu kennzeichnen, indem er die Wahrheit verkündigt und an der Wahrheit festhält. Und Geschwister, das, was die Gemeinde heute braucht, sind Männer und Frauen, die treu ihrem Herrn dienen. Wir brauchen Männer und Frauen in der Gemeinde, die an der Wahrheit festhalten und die Wahrheit verkündigen. Wir brauchen keine Strategie, um irgendwie die Menschen zu erreichen. Wir brauchen auch keine speziellen Dinge in der Gemeinde, eine spezielle Musikrichtung oder sonstige Dinge, wie wir unsere Gottesdienste besser gestalten können. Was wir als Gemeinde heute nötig haben, sind Männer und Frauen, die sich ihrem Herrn und Heiland hingeben und sich ihm verpflichten und ihm treu sind und gute Diener Christi Jesu sind. Das ist das, was die Gemeinde in Ephesus nötig hatte. Sie hatte einen jungen Mann namens Timotheus nötig, der ein guter Diener Christi Jesu war, der an der Wahrheit festgehalten hat und diese verkündigt hat. Und genau dasselbe brauchen auch wir heute in unseren Gemeinden. Und wenn wir gute Diener Jesu Christi sein wollen, dann müssen wir die Botschaft von Jesus Christus kennen. Wenn wir eine Irrlehre von der Wahrheit unterscheiden wollen, und das müssen wir als Christen, dann müssen wir die Wahrheit kennen, dann müssen wir das Evangelium kennen. Und Geschwister, in unseren Tagen kursieren genauso viel Irrlehren herum, die die Gemeinde zerstören wollen, wie in den Tagen von Paulus, wenn nicht sogar mehr. Und Gott fordert jeden von uns heute Abend auf. Jeder, der wiedergeboren ist, jeder, der durch das Blut Jesu reingewaschen wurde, ein guter Diener Jesu zu sein. Jeder von uns. Ob du ein Vater bist, zu Hause in der Familie, dass du deine Kinder in der Furcht Gottes erziehst. Du musst die Wahrheit kennen, um deine Kinder zu unterweisen. Ebenso ihr Mütter, wenn ihr die meiste Zeit des Tages mit euren Kindern Zeit verbringt, dass auf euren Lippen Erkenntnis der Wahrheit ist, dass Weisheit auf euren Lippen zu finden ist, wenn ihr mit euren Kindern redet. Ihr müsst die Wahrheit kennen, um ein guter Diener Jesu zu sein. Es bedeutet nicht in der Öffentlichkeit irgendwelche tollen Dienste zu verbringen, sondern ein guter Diener Jesu kennt und lehrt die Wahrheit. Ob es als Vater oder als Mutter zu Hause ist, ob es hier in der Gemeinde als Jungschar oder Teenie-Leiter oder auch als Ältester ist, wir müssen die Wahrheit kennen. Hier geht es um das Wohl der Gemeinde, um das Wohl der Seelen von Menschen. Und so wollen wir heute Abend drei Bereiche untersuchen, um zu sehen, was einen guten Diener ausmacht und um ausgerüstet zu sein, ein guter Diener Jesu zu werden oder zu sein. Wir werden die Voraussetzung eines guten Dieners sehen, die Aufgabe eines guten Dieners und dann auch noch die Motivation eines guten Dieners. Nun zunächst zu der Voraussetzung eines guten Dieners. Das Wort in Vers 6, wenn du dies den Brüdern vorstellst, setzt etwas voraus. Und es sagt, wenn Timotheus diese bestimmte Sache befolgt, dann wird er ein guter Diener Jesu sein. Also es ist eine Voraussetzung. Wenn du dies tust, um was geht es hier? Paulus sagt, wenn du dies den Brüdern vorstellst. Und Paulus bezieht sich mit diesem Wort dies auf die vergangenen 5 Verse, wo er über die falschen Lehrer berichtet hat, wie ihre Lehre aussah und wie sie die Menschen verführt haben durch ihre Lehre. Timotheus soll seine Brüder, seine Geschwister, seine Brüder und Schwestern im Herrn, also die Christen in Ephesus, vor der Verführung der falschen Lehrer warnen, wenn du dies den Brüdern vorstellst. Er soll seine Geschwister lehren, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus und durch die Gnade Gottes allein gerechtfertigt werden und nicht durch das Halten der Gesetze. Dies, sagt Paulus, sollst du den Brüdern vorstellen. Etwas jemandem vorzustellen bedeutet, jemanden an etwas zu erinnern oder jemanden etwas vor Augen zu malen. Timotheus soll die Christen in Ephesus also nicht mit Gewalt zu etwas überreden oder zu etwas zwingen oder durch Gebote die Christen irgendwie anleiten, etwas zu tun. Er soll vielmehr durch sanftmütige und geduldige Weise die Christen immer wieder an das Evangelium erinnern. Er soll sie Christus verkündigen, er soll ihnen Christus verkündigen, er soll ihnen Christus vor Augen malen, er soll sie immer wieder neu an das Kreuz erinnern, er soll ihnen den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen, immer wieder auf sanftmütige Art und Weise. Indem Timotheus dies tun wird, wird er dieser irrigen Lehre den Weg versperren. Paulus sagt, wenn du dies tust, dann wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein. Dieses Wort gut kann auch mit löblich oder exzellent übersetzt werden. Wisst ihr, die falschen Lehrer suchen immer ihren eigenen Ruhm, sie suchen immer ihren eigenen Lob, den Lob von Menschen. Aber ein treuer Verkündiger des Evangeliums sucht nicht seinen Ruhm und er sucht auch nicht das Lob von Menschen, sondern er sucht alleine den Willen seines Herrn zu tun. Er sucht die Ehre seines Herrn. Und solch ein treuer Diener wird löblich sein. Er wird dafür bekannt sein, ein exzellenter Diener Jesu Christi zu sein. Und Timotheus war so ein treuer, so ein guter, so ein löblicher, so ein exzellenter Diener, weil er das Evangelium kannte. Paulus sagt, dass Timotheus, auferzogen durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre ist. Oder wie Hermann Menge es etwas schöner formuliert in seiner Bibelübersetzung, er schreibt zu diesem Vers über Timotheus, weil du zu deiner Speise die Worte des Glaubens und der guten Lehre machst, die du dir zur Richtschnur genommen hast. Er hat die Worte des Glaubens sich zur Speise gemacht, zur Speise. Nun, was sind die Worte des Glaubens? Die Worte des Glaubens sind die, die den Glauben im Herzen eines Menschen bewirken. Paulus schreibt an die Römer im 10. Kapitel Verse 8 und 9, das ist das Wort des Glaubens. Hier erklärt er, was das Wort des Glaubens ist. Dass wir predigen, nämlich, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Das sind die Worte des Glaubens. Mit anderen Worten, die Worte des Glaubens sind die Worte des Evangeliums. Und das ist auch zugleich die gute Lehre, von der Paulus hier redet. Der ganze Ratschluss Gottes, von 1. Mose bis hin zur Offenbarung, das ist die gute Lehre, das ist das Evangelium, das ist der Ratschluss Gottes, das sind die Worte des Glaubens. Denn in der ganzen Schrift wird uns Christus offenbart. Von 1. Mose bis hin zur Offenbarung, wie der Same der Frau der Schlange den Kopf zertreten wird, bis hin in die Ewigkeit, wo Jesus regieren wird, weil er das Lamm ist, das geschlachtet war, aber auferstanden ist und nun sitzt zu Rechten Gottes. Und er wird wiederkommen auf diese Erde und er wird alle richten, die nicht an ihn glauben. Und die Seinen wird er zu sich nehmen und in ein ewiges Friedensreich führen. Die ganze Schrift zeugt von Christus. Das sind die Worte des Glaubens. Paulus sagt hier, dass Timotheus sich diese Worte zur Speise gemacht hat. Und wichtig ist hier zu erwähnen, dass es nicht nur eine einmalige Sache war, dass Timotheus diese Worte mal gelesen hat und dann geglaubt hat und das war's dann. Nein, es ist eine kontinuierliche Sache. Es ist ein Prozess, den Timotheus immer neu wiederholt. Er ernährt sich von den Worten des Glaubens. Er macht sich die Worte des Glaubens zur täglichen Speise. Und dies macht einen guten, einen löblichen Diener Christi aus. Sich täglich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Sich täglich mit dem Evangelium zu beschäftigen. Wisst ihr, wenn ein Sportler, ein Kampfsportler, ein oder auch mehrere Tage nichts mehr isst, keine Speise zu sich nimmt, merkt er ganz schnell, wie sich dies auf seinen Körper auswirkt. Wenn ihm in dieser Zeit jemand ein Angebot macht oder wenn er spontan zu einem Kampf aufgerufen wird, wird er wohl kaum in der Lage sein, diesen Kampf zu führen, noch ihn zu gewinnen, weil er keine Kraft hat. Wir als Diener Christi, wir stehen in einem täglichen Kampf gegen die Gewalt der Finsternis. Wenn wir uns nicht nähren, wenn wir uns nicht mit der Speise, mit der geistlichen Speise Gottes nähren, sind wir wohl kaum in der Lage, gute und löbliche Diener zu sein. Wir sind wohl kaum in der Lage, den guten Kampf zu kämpfen, wenn wir nicht gestärkt werden, täglich. Wenn du es vernachlässigst, täglich die Gemeinschaft mit Gott zu suchen, wirst du wohl kaum in der Lage sein, ein guter Diener Christi zu sein. Der Prophet Jeremia im Alten Testament rief in Kapitel 15, Vers 16 die folgenden Worte aus. Er sagt dort, deine Worte, also Gottes Worte, waren vorhanden und ich habe sie gegessen. Und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens. Deine Worte waren vorhanden. Und ich habe sie mir zur Speise gemacht und sie waren mir eine Wonne, eine Freude. Nun, Geschwister, Gottes Wort ist heute vorhanden. Zumindest hier in Deutschland, in deinem Haus, ist das Wort Gottes vorhanden im Überfluss. Nimmst du dieses Vorrecht in Anspruch? Ist dieses Wort dir auch zur Speise? Wir hatten wahrscheinlich selten so viel Bibeln zu Hause wie in diesen Tagen und wahrscheinlich lesen wir in diesen Tagen am seltensten in der Bibel wie je zuvor in der Geschichte, weil die Menschen Gott vergessen. Wie sieht es in deinem Leben aus? Willst du ein guter Diener Christi Jesu sein, dann muss dieses Wort dir deine tägliche Speise sein. Ist das Wort Gottes eine Wonne für dich, eine Freude in deinem Herzen? Freust du dich, morgens aufzustehen und auf deinen Sessel, auf deinen Sofa oder auf deinen Schreibtisch, an deinen Schreibtisch dich zu setzen, um dieses Wort aufzuschlagen und es zu lesen? Nun, um ein löblicher Diener Christi Jesu zu sein, reicht es aber nicht nur aus, die Bibel zu lesen, die Bibel sich zur Speise zu machen, sondern auch Kommentare zu lesen, systematische Theologien zu lesen, Lehren der Bibel zu studieren, um gegründet zu sein in der Lehre, die du aus diesem Wort ziehst, um gegründet zu sein im ganzen Ratschluss Gottes. Lies Kommentare, lies Bücher über das Wesen Gottes, lies Bücher über Eigenschaften Gottes, über die Gemeinde, über die Zukunft der Erde und über das neue Jerusalem, über das tausendjährige Reich. Lies, mach dich schlau und werde fest im Glauben. Dann wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein. Das ist die Voraussetzung, sich zu nähren mit dem Wort des Glaubens, täglich dadurch gestärkt zu werden und daraus zu empfangen. Nun weiter beschreibt Paulus die Aufgabe eines Dieners. Das ist der zweite Punkt, den wir anschauen. Was ist die Aufgabe eines guten Dieners? Vers 7, dort heißt es, die ungöttlichen und altweibischen Fabeln aber weise ab, übe dich aber zur Gottseligkeit. Neben dem, dass ein guter Diener Christi das Evangelium kennen und predigen soll, soll er auch die ungöttlichen und altweibischen Fabeln abweisen. Das ist eine der Aufgaben eines guten Dieners Christi Jesu. Paulus nennt die falsche Lehre also in Ephesus eine ungöttliche und eine altweibische Fabel. So nennt Paulus diese Lehre. Und wenn etwas ungöttlich genannt wird, beschreibt dies, dass jegliche Verbindung zu Gott fehlt. Es beschreibt etwas, was dem Wort und dem Wesen Gottes vollkommen widerspricht. Wenn etwas ungöttlich ist, dann widerspricht es immer dem Wort und dem Wesen Gottes. Zum Beispiel wird Esau in Hebräer 12, Vers 16 als ein ungöttlicher bezeichnet. Indem Esau seinen Bruder umgebracht hat, hat er etwas gegen den Willen und gegen das Wort Gottes und gegen das Wesen Gottes getan. Gott hasst es, wenn jemand einen anderen Menschen umbringt. Es entspricht vollkommen dem Wesen Gottes, das Leben zu erhalten, denn Gott ist das Leben. Und deswegen wird Esau auch als ungöttlicher beschrieben und benannt. Diese Irrlehrer widersprechen also vollkommen dem Willen und dem Wesen Gottes, was diese falschen Lehrer in Ephesus verkündigt haben. Es war eine ungöttliche Lehre und diese Lehren sind auch Altweiberfabeln, sagt Paulus. Damit will Paulus die alten Frauen auf keinen Fall schlecht reden, aber zur damaligen Zeit stand den Frauen nicht die Bildung zu, den auch den Männern zustand. Das heißt, die Frauen waren oft etwas ungebildeter zu der damaligen Zeit, wie wir es auch heute kennen. In seinem Kommentar schreibt John MacArthur zu diesem Begriff Altweiberfarben Folgendes. In philosophischen Kreisen wurde dieser Ausdruck häufig verwendet zur damaligen Zeit, wenn man sein Missfallen an einer unglaubwürdigen Sichtweise ausdrücken wollte. Das war also wie ein Schimpfwort, welche wohl nur von einer ungebildeten, schlichten und senilen Frau stammen könnte. Kein halbwegs vernünftiger Mann würde sich so etwas anhören wollen. So verstand man den Begriff damals und deswegen haben auch die Epheser damals wohl diesen Ausdruck verstanden. Wir können also umgangssprachlich sagen, Paulus sagt hier zu Timotheus, was diese falschen Lehrer euch beibringen, ist unbiblisch und dummes Geschwätz. Sich auf dieses Gerede überhaupt einzulassen, wäre töricht und vollkommene Zeitverschwendung. Gib dich nicht mit diesem Geschwätz ab, gib dich nicht mit diesen Leuten ab. Er soll diese Lehre von sich stoßen, sagt Paulus hier. Weise ab. Er soll sie meiden, er soll sie ablehnen, er soll absolut keinen Kontakt mit dieser ungöttlichen und dummen Lehre haben. Nun, an dieser Stelle sei gesagt, dass wir heute noch in einer anderen Gefahr stehen, uns mit ungöttlichen Dingen zu beschäftigen. Das Fernseher, Filme und Medien bringen, sowie die falschen Lehrer in der Gemeinde von Ephesus heute, auch ungöttliche Lehren in die Gemeinde hinein, in dein Haus hinein, in dein Wohnzimmer, in dein Schlafzimmer hinein. Wie viel Ungöttliches wird uns in Filmen und in Serien vermittelt? Wie viel Unzucht, wie viel Gebote Gottes werden in Filmen gebrochen? All das widerspricht dem Willen und dem Wesen Gottes. Und wir ziehen uns diese Dinge rein und beschäftigen uns mit diesen ungöttlichen Lehren, die uns die Medien vermitteln. Ich will nicht immer auf den Fernsehen und auf den Computer eingehen und ihn schlecht reden. Wir haben viel Segen, wir können viel Segen daraus ziehen. Das ist nicht meine Absicht. Aber was ich sagen will, ist, wir stehen in einer großen Gefahr heute. Nicht nur durch falsche Lehrer in der Gemeinde, durch ungöttliche Lehren in die Irre geführt zu werden, sondern auch von deinem Fernseher zu Hause, welches dir Dinge vermittelt, die antigöttlich sind, und du nimmst sie einfach hin. Und Paulus sagt hier, ein guter Diener Christi soll sich von diesen Dingen distanzieren, von diesen Dingen fernhalten, diese Dinge von sich stoßen. Das lehrt Paulus Timotheus auch schon, auch weiter im 2. Timotheusbrief, in Kapitel 2, Vers 19. Dort heißt es doch, der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel, der Herr kennt, die sein sind, und jeder, der den Namen des Herrn nennt, jeder, der sich zu Gott bekennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Ein Christ, ein Diener Gottes sollte sich von diesen Dingen distanzieren. Von Dingen, die ungöttliche Lehren verbreiten. Stattdessen soll er sich in Gottseligkeit üben, sagt Paulus. Das ist die zweite Aufgabe, der sich ein guter Diener Christi widmen soll. Er soll sich der Gottseligkeit widmen. Übe dich aber zur Gottseligkeit. Und dieses Wort üben kommt aus dem griechischen Wort Gymnastik. Und es bedeutet in gewisser Weise trainieren, üben, eine Gewohnheit an den Tag zu legen. Trainiere dich in der Gottseligkeit, sagt Paulus hier. Timotheus soll also wie ein Athlet hart arbeiten, Opfer bringen und sich anstrengen, in der Gottseligkeit und auch in der Gottesfurcht zu wachsen. Wisst ihr, ein Athlet verzichtet auf Schlaf, er verzichtet auf Essen, er verzichtet auf sämtlichen Genuss, um der beste Athlet zu werden und um den Siegeskranz zu gewinnen. Und Paulus sagt hier zu Timotheus, übe dich, ein exzellenter Christ zu sein. Übe dich in der Gottseligkeit. Übe dich darin, in der Gottesfurcht zu wachsen. Trainiere hart daran. Bring Opfer, wenn es sein muss. Enthalte dich von Dingen, wenn es sein muss. Nicht um gerettet zu werden, nicht um gerecht zu werden. Das haben wir schon gesehen. Aber um in der Heiligung zu wachsen. Gottseligkeit beschreibt einen authentischen, einen echten und aufrichtigen Christen. Jemand, der Gott kennt. Jemand, der dem Evangelium von Jesus Christus glaubt, aber nicht nur daran glaubt, sondern auch danach lebt. Gottselig zu sein bedeutet, würdig der Berufung zu wandeln, zu der wir berufen worden sind. Es bedeutet, aktiv gegen Sünde anzukämpfen. Es bedeutet, aktiv in der Heiligung voranzugehen, vorwärts zu gehen. Es bedeutet, Gott zu lieben, seine Ehre zu suchen und für ihn zu leben. Kurz gesagt, Gottselig zu sein bedeutet, nicht nur ein Glaubensbekenntnis abzulegen, sondern auch das auszuleben, woran wir glauben. Paulus sagt hier zu Timotheus, übe dich darin, trainiere hart, bringe Opfer, damit du deinen inneren Glauben auch nach außen hin sichtbar werden lässt, dass immer mehr Christus in dir Gestalt annimmt. Wenn du ein guter Diener Christi sein willst, dann ist es unausweichlich, dass du hart daran arbeitest und auch Opfer bringen wirst, um in der Gottseligkeit zu wachsen. Aber diese Opfer sind keine Opfer, die dir schmerzen, sondern es ist vollkommene Freude, diese Opfer zu bringen, weil du ganz genau weißt, das dient mir für die Ewigkeit und das verherrlicht meinen Herrn. Darauf werden wir gleich noch etwas näher eingehen. Nicht umsonst sagt Paulus Timotheus in seinem zweiten Brief von Timotheus in Kapitel 2, Verse 4 und 6, kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich durch die Dinge des täglichen Lebens von seinen Aufgaben ablenken. Schließlich möchte er, dass der ihn angeworben hat, mit ihm zufrieden ist. Wenn wir gute Diener, wenn wir gute Soldaten Christi sein wollen, dann müssen wir den Fokus richtig setzen. Dann müssen wir uns selbst disziplinieren. Denn wir wollen unserem Herrn Ehre bringen, der uns angeworben hat, der uns durch sein Blut erkauft hat. Es gibt Dinge in unserem Alltag, die müssen erledigt werden. Wir müssen teilweise den Müll rausbringen, wir müssen Anträge stellen, wir müssen Formulare ausfüllen und sonstige Dinge in unserem Leben. Das sind Dinge, die können wir nicht vermeiden. Wir leben in dieser Welt. Aber dann wiederum gibt es Dinge in unserem Leben, die einfach nur Zeitverschwendung sind, die uns nicht weiterbringen, die wir von uns legen müssen, von denen wir Abstand halten müssen. Wir müssen von ungöttlichen Dingen, von Dingen, die uns im Glauben nicht weiterbringen, sondern uns nur schaden, Abstand halten. Wenn wir gute Diener Christi sein wollen, wenn du in deinem Haus gut vorstehen willst, wenn du deine Kinder in der Furcht Gottes erziehen willst, wenn du dein Leben hier in der Gemeinde dem Herrn weihen willst, dann müssen wir von diesen Dingen Abstand halten. Das ist also die Aufgabe eines guten Dieners Christi Jesu. Er soll die ungöttlichen und altweibischen Fabeln abweisen, sich aber stattdessen der Gottseligkeit widmen, stattdessen in der Heiligung wachsen. Nun, wieso ist es so wichtig, dass ein guter Diener Christi Jesu in der Heiligung wächst? Wisst ihr, nur was man selber auslebt, kann man auch authentisch verkündigen. Wenn ich ein absolut ungöttliches Leben lebe, kann ich euch nicht von der Gottseligkeit predigen. Wenn mein Leben etwas anders widerspiegelt wie das, was ich von hier verkündige, dann hat meine Rede keinen Wert für euch. Und genau das wusste auch schon der Schriftgelehrte Esra, wenn wir das Buch Esra aufschlagen, Kapitel 7, Vers 10. Dort heißt es, denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen. Er wollte es studieren, so wie wir auch wollen, und es zu tun und in Israel Satzung und Recht zu lehren. Zuerst will er es studieren, danach will er es ausleben und erst dann will er es verkündigen. Nicht zuerst studieren, dann verkündigen und dann versuchen, danach zu leben. Und genau deswegen muss ein guter Diener Christi Jesu stets die Gottesfurcht im Blick haben, stets in der Heiligung zu wachsen und zu wandeln. Und abschließend sagt Paulus auch, weshalb ein guter Diener Christi Jesu in der Gottseligkeit zunehmen soll. Und das ist der dritte Punkt, den wir anschauen wollen, die Motivation eines guten Dieners. Die Motivation für einen guten Diener, Vers 8. Denn die leibliche Übung ist zu wenigem nützlich. Die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen nützlich, da sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Nachdem Paulus aufgezeigt hat, dass Timotheus wie ein Sportler trainieren soll, Opfer bringen soll, um in der Gottseligkeit zu wachsen, sagt Paulus auch wieso. Denn die leibliche Übung ist zu wenig nützlich, die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen nützlich. Körperlich zu trainieren bringt uns nicht so viel, sagt Paulus. Aber geistlich zu trainieren, hier haben wir den vollkommenen Gewinn. Hier haben wir den Jackpot. Körperlich zu trainieren bringt uns für eine Zeit etwas. Sie ist nicht für gar nichts nützlich, sondern sie ist für nicht vielem nützlich. Aber sich in der Gottseligkeit zu üben, das ist für alle Dinge nützlich. Wisst ihr, in der griechischen Kultur war Sport eine sehr angesehene Tätigkeit. Ähnlich vielleicht auch wie bei uns heutzutage. Es ist immer mehr Mode, Sport zu machen, zu trainieren, seinen Körper zu pflegen und zu präsentieren. Und in vielen griechischen Städten gab es Örtlichkeiten, um Sport auszuüben und um zu trainieren, auch an öffentlichen Plätzen. Und wir können stark davon ausgehen, dass es so einen Platz auch in Ephesus zur damaligen Zeit gab. Es gab also auch viele Athleten, überwiegend junge Männer, die sich körperlich fit gehalten haben, die viel Zeit damit verbracht haben, sich körperlich zu betätigen, zu trainieren, hart zu trainieren, um später im Wettkampf den besten Platz zu erreichen. Es war eine große Ehre für die Griechen damals, wenn sie im Wettkampf einen Sieg errungen haben. Und Paulus sagt hier, dass diese körperliche Übung wenig nützlich ist. Sie bringt uns vielleicht hier auf dieser Erde einen schönen Körper, und wenn du sportlich trainierst, um später auch in einem Wettkampf zu arbeiten oder diesen Wettkampf auszuführen, dann wirst du vielleicht auch eine Medaille bekommen. Es ist zu wenig nützlich, aber die Gottseligkeit ist zu viel, zu allen Dingen nützlich. Wir müssen an dieser Stelle festhalten, dass Paulus an keiner Stelle erwähnt, dass wir uns nicht körperlich betätigen sollen oder dass wir unseren Körper verwahrlosen sollen. Im Gegenteil, ein guter Diener Christi soll Acht geben auf sich selbst. In Kapitel 4, Vers 16 sagt Paulus sogar zu Timotheus: Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Also nicht nur auf das Evangelium, nicht nur das Evangelium zu verkündigen, sondern pass auch auf dich selber auf. Schau, dass du nicht zu viel arbeitest, dass du nicht irgendwann ein Burnout kriegst. Schau, dass du körperlich gesund bleibst. In Kapitel 5, Vers 23 sagt Paulus zu Timotheus: Trinke nicht länger nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein wegen deines Magens und deines häufigen Unwohlseins. Also Timotheus soll auch darauf achten, dass er körperlich fit bleibt. Ein guter Diener Christi muss darauf achten, auf seine Ernährung, muss sich sportlich betätigen, dass er fit bleibt, dass er lange genug zur Ehre seines Herrn leben und arbeiten kann. Also Paulus verbietet hier an keiner Weise Sport, aber er sagt, dass hier haben wir zwei Dinge. Wir haben hier die körperliche Übung und wir haben hier die geistliche Übung. Wir haben hier etwas, was vergänglich ist, und hier haben wir etwas, was ewig ist. Hier haben wir etwas, was zeitlich begrenzt ist und was nur auf dieser Erde uns etwas bringt. Und hier haben wir etwas, was für die Ewigkeit reicht und was wir in der Ewigkeit sogar empfangen werden. Denn die Gottseligkeit ist zu allen Dingen nützlich. Und nun begründet Paulus auch diese Aussage, und er sagt: Da sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Weil, wenn wir in der Gottesfurcht wachsen, wenn wir uns den Kampf hingeben, in der Heiligung zu wachsen, ist es gut, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Wer seine Zeit und seine Kraft darin investiert, in der Erkenntnis Gottes zu wachsen, in der Heiligung zu wachsen, seinen Glauben auszuleben, dem gelten die Verheißungen des Lebens. Nun, was meint Paulus mit den Verheißungen des Lebens? Wovon spricht er hier? Hierzu lasst uns den zweiten Timotheusbrief erneut aufschlagen und das erste Kapitel hineinschauen. Dort erklärt uns Paulus, was die Verheißungen des Lebens sind. 2. Timotheus 1, Vers 1, dort grüßt Paulus Timotheus erneut und sagt: Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen, nach Verheißung des Lebens, das in Christus Jesus ist. Die Verheißung des Lebens ist also in Christus Jesu. Alle Verheißungen Gottes haben sich in Christus Jesus erfüllt oder werden sich noch in ihm erfüllen. Wie wir bereits in den vergangenen Bibelstunden ausführlich gesehen haben, verkörperte Jesus Christus die vollkommene Gottseligkeit. Er war die Gottseligkeit in Person. Er lebte ein vollkommen gottseliges, gottesfürchtiges, heiliges Leben. Und durch den Glauben an ihn wird uns diese Gottseligkeit übertragen. Wir werden vor Gott gerecht gesprochen. Wir stehen vor Gott als Gott, als reine, als heilige, als geheiligte Menschen durch den Glauben an Jesus Christus. Und durch den Glauben an ihn wachsen wir auch in der Gottseligkeit. Durch den Glauben an ihn haben wir alle Verheißungen des Lebens empfangen. Durch den Glauben an ihn haben wir das ewige Leben empfangen. Durch den Glauben an ihn haben wir jetzt schon hier auf dieser Erde dieses ewige Leben. Jesus sagt in Johannes 17, als er betet, denn dies ist das ewige Leben, dass sie dich erkennen und den du gesandt hast, deinen Sohn. Wenn wir also Jesus Christus erkannt haben durch den Glauben und in der Erkenntnis von ihm wachsen, dann haben wir das Leben schon auf dieser Erde empfangen. Wir sehen also auch in gewisser Weise, dass die Verheißungen des Lebens, wenn wir diese Verheißungen des Lebens empfangen haben, dann wirkt sich dies auf unser ganzes Leben aus, auf unser gottseliges Leben, und dies bezeugt auch unseren echten, unseren authentischen Glauben. Wenn wir also in der Heiligung zunehmen, dann ist es ein Indiz dafür, dass wir die Verheißung des Lebens empfangen haben. Paulus motiviert uns hier also, nicht so viel Wert auf die körperliche Übung zu legen, nicht so viel Wert auf das Irdische, auf das Vergängliche zu legen, sondern viel mehr Wert auf die Gottesfurcht zu legen, auf das Ewige, unseren Blick auf Christus auszurichten, jeden Tag aufs Neue. Nun, stell dir heute Abend selbst die Frage, was sind die Dinge, mit denen du dich am meisten beschäftigst? Was sind die Dinge, über die du dir am meisten Gedanken machst? Was ist das Thema, das dich heute am meisten beschäftigt hat? Ich meine, es gibt Zeiten im Leben, wo wir uns viel mit einer Sache in unserem Haus beschäftigen oder an unserem Auto, weil die Dinge geklärt werden müssen. Aber im Allgemeinen, was ist die Sache, mit der du dich am meisten beschäftigst? Sind es irdische Dinge, die vergänglich sind? Habt nicht lieb die Welt, noch was in ihr ist, denn dann ist die Liebe Gottes nicht in euch. Oder liebst du Gott und sehnst dich danach, ihm immer ähnlicher zu werden? Das ist eine wichtige Frage, die dir auch aufzeigt, ob du ein guter Diener Christi bist oder nicht. Wir haben also gesehen, was einen solchen guten Diener Jesu ausmacht. Erstens, er studiert, er kennt und er lehrt das Evangelium. Das sollte unser Ziel sein, unser tägliches Ziel und Zeit mit Gott in seinem Wort zu verbringen. Zweitens, er beschäftigt sich nicht mit ungöttlichen Dingen, sondern er kämpft darum, ewiges Leben zu haben. Er kämpft darum, in der Gottseligkeit zu wachsen. Beschäftige dich nicht so viel mit diesen unnützen Dingen dieser Welt. Stoß sie von dir und kämpf vielmehr darum, heilig zu werden. Und drittens, dies tut er, weil es ein Beweis dafür ist, dass er echten rettenden Glauben hat, dass er die Verheißung des Lebens empfangen hat. Nun möchte ich abschließend auch noch zwei Anwendungen bringen. Wie kannst du in dieser Zeit der Quarantäne in gewisser Weise ein guter Diener Christi Jesu sein? Als ich mir diese Frage gestellt habe und diesen Text studiert habe und mich gefragt habe, wie kann ich zu Hause so ein guter Diener Christi sein? Und wisst ihr, was das Herrliche ist, was uns dieser Text aufzeigt? Wir müssen keine großen Taten vollbringen, um gute Diener Christi zu sein. Timotheus sollte keine großen Dinge tun. Er sollte auch nicht sonderlich sich auf die Kanzel stellen und etwas verkündigen. Was er tun sollte, ist, er sollte sich von dem Bösen fernhalten und sich der Gottseligkeit widmen. Das macht einen Diener Christi Jesu aus. Und so kannst du auch zu Hause in der Zeit der Quarantäne ein guter Diener Christi sein. Beschäftige dich mit Christus. Beschäftige dich mit ihm und mit seinem Wort. Paulus sagt erneut zu Timotheus im zweiten Brief, Kapitel 2, Vers 15, befleißige dich, dich selbst Gott als bewährt darzustellen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Befleißige dich. Jetzt bist du zu Hause. Vielleicht hast du mehr Zeit als sonst. Nimm dir ein Buch zur Hand und lese es. Nimm dir einen Kommentar zur Hand. Studiere die Bibel. Beschäftige dich mit Gottes Wort. Unterweis deine Kinder in Gottes Wort. Hab Zeit mit der Familie. in Gottes Wort. Und trachte danach, Gott zu erkennen. Der Prophet Hosea schreibt in Kapitel 6, Vers 3, so lasst uns den Herrn erkennen, ja, lasst uns nach seiner Erkenntnis trachten. Studier den Gott, an den du glaubst. Studier den Gott, den du verkündigst durch dein Leben und durch deine Worte. Studier den Gott, der dir ewiges Leben gegeben hat. Studier sein Wesen und du wirst ein immer besserer Diener Christi Jesu werden. Du musst nichts Großes vollbringen, einfach Zeit mit deinem Herrn zu verbringen. Möge Gott dieses Wort in unseren Herzen aufgehen lassen und Frucht wirken zu seiner Ehre. Amen.